Bist du Maya, Jane oder Isabel?
Natürlich aufgrund meiner Liebe zu Jane Austen immer Jane.
Diese Frage stellen wir aber heute euch. Und zwar heißen so die neuen Mitgliedschaften bei Steady. Durch diese Mitgliedschaften könnt ihr ab sofort die Buch finanziell unterstützen mit einem monatlichen Beitrag.
Ihr findet alle Infos auf www.steadyhq.com/diebuchpodcast. Das ist natürlich alles noch in den Shownotes. Und wir haben uns dafür auch tolle Goodies und Dankeschöns für euch überlegt. Zum Beispiel, ihr könnt teilnehmen am Die Buchclub, der sich einmal jährlich trifft, wo wir über Bücher von Frauen sprechen werden und eure Buchtipps auch mit einbeziehen. Und wir freuen uns schon natürlich sehr, euch kennenzulernen.
Ihr könnt teilnehmen an jeder Die Buchverlosung. Da seid ihr dann automatisch im Pott und vielleicht flattert ein Buch einer Frau bald in euren Briefkasten.
Außerdem haben wir noch ein Bücher von Frauen Poster für euch, wo wir viele Buchhighlights aus 3 Jahren Podcast gesammelt haben.
Und es gibt auch ein Lesejournal. Darin könnt ihr alle eure Bücher, die ihr so lest, mit dokumentieren. Und es gibt ein Special darin zum Thema, wie geht feministisch lesen.
Ganz genau. Schaut vorbei auf www.steadyhq.com/diebuchpodcast und unterstützt uns. Wir freuen uns sehr, wenn ihr Teil werdet der Diebuch-Community. Und ja, wenn ihr euch entscheidet, ob ihr Jane, Maya oder Isabel seid. Wer bist du, Sophia?
Ich bin ein großer Maya Angelou-Fan. Isabella Allende mag ich auch gern.
Sehr gut. Also schaut's vorbei auf www.steadyhq.com/diebuchpodcast. Wir freuen uns. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia. Was macht euch denn so richtig wütend? Und wie geht's euch mit dem Gefühl Wut? Das ist ja ein recht persönliches, aber auch ein politisches Thema, wie wir heute sehen werden. Denn nicht jeder und jede kann es sich erlauben, oft wütend zu werden. Wir sprechen heute über das Buch Ein Ort namens Wut von Amani Abuzara. Das ist im Krämeyer und Scheriau Verlag erschienen und zwar dieses Jahr. Das Buch verknüpft das Sprechen über Rassismus und Diskriminierung mit dem Sprechen über Emotionen und Gefühle. Es legt eine Landkarte der Angst, der Scham und der Wut an. Und wir schauen uns heute an, welche Gefühle Rassismus und Diskriminierung auslösen und was sie mit den Menschen machen, die sie erleben. Und dafür haben wir die Autorin bei uns heute. Herzlich willkommen, Amani.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Amani, du bist promovierte Philosophin, Autorin und Public Speakerin und eine der bekanntesten ReferentInnen zum Thema antimuslimischer Rassismus in Österreich. Und deshalb freuen wir uns sehr und fühlen uns sehr geehrt, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast, wieder mal in meine Wohnung, in dieses kleine Heimstudio quasi. Schön, dass du hier bei uns sitzt.
Na, ich freue mich. Danke euch.
Wie geht's denn dir mit der Wut?
Ja, Wut ist für mich eine Emotion, die eine sehr klare Aussage hat, dass nämlich eine Grenze überschritten worden ist, dass meine Grenze überschritten worden ist. Und ich finde, das ist immer so eine deutliche Reaktion, die man dann bekommt, wo einem auch klar wird, hey, da passt was nicht, da ist was nicht in Ordnung. Bei der Person fühle ich mich nicht wohl oder an dem Ort, wo einem etwas widerfahren ist. Und sehr oft ist auch die Emotion Wut mit Ungerechtigkeiten verknüpft. Und Wut spielt natürlich auch in meinem Leben eine Rolle. Und vor allem in Österreich lebend, als jemand, die auch marginalisiert wird, Kopftuch tragend, ist halt Wut definitiv ein Bestandteil meines Lebens, weil einfach in rassistisch geprägten Gesellschaften auch die Emotion Wut sehr häufig erzeugt wird oder hervorgerufen wird, weil immer wieder Grenzen überschritten werden.
Das heißt, Wut ist für dich durchaus eine sehr zugängliche Emotion auch. War das schon immer so oder hattest du so deinen eigenen Weg mit der Wut?
Ich glaube, als wütende Frau ist es generell schwierig, weil wir dazu erzogen werden, dass wir Wut nicht unbedingt diesen Raum geben. Wenn Burschen oder wenn Männer wütend sind, dann hat das Ganze eine andere Bedeutung. Dann ist das, boah, der weiß, was er will, der ist durchsetzungsstark, vielleicht sogar Führungsqualität. Und das habe ich schon sehr früh mitbekommen. Also das wütende Mädchen oder als wütende Frau, dass einem das nicht unbedingt gewährt oder zugestanden wird. Und deswegen war das für mich schon auch teilweise schwierig und auch mir diesen Raum zu nehmen als eine marginalisierte Person. Wenn man wütend ist, kommt halt sehr oft so dieses, boah, bedrohlich, komisch, ist es bei denen so? Teilweise wird es auch kulturell religiös abgetan, sodass man aufgrund von diesem Fremdbild, habe ich bei mir selber gemerkt, dass ich mich da in meinem Selbstbild auch einschränke und mir diese Wut gar nicht so zugestehe. Das heißt, ich muss das auch für mich selber wieder ein Stück weit neu entdecken. Mhm.
Dein Buch heißt ja Ein Ort namens Wut. Warum beschreibst du denn die Wut als einen Ort?
Ja, weil die Wut ist für mich ein Ort, wo man zum einen auch das zum Ausdruck bringen kann, wie man sich fühlt. Und für mich an Landkarten ist ein Navigationssystem. Jetzt ganz generell sind es Navigationssysteme. Und deswegen ist Wut, also Emotionen, sind für mich auch so Orte, die man immer wieder anfährt, wo man sich aufhält, wo man verweilt. Und Wut ist so ein ganz markanter Ort, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die halt sehr stark von Sexismus, Rassismus geprägt ist. Und das ist ein Ort, auch mental, wo man sich sehr oft sehr viel aufhält. Und es ist für mich aber auch wichtig, dieses Bild, dass es nicht unbedingt ein abgeschlossener Ort, ein Raum ist, wo man nur für sich ist, sondern wo auch andere Menschen andocken können, wo man sich treffen kann, wo andere Menschen sagen, hey, mir geht's auch so. Ich fühle mich auch ungerecht behandelt und bin deswegen wütend. Oder aber ich bin nicht betroffen, kann mich aber solidarisieren. Ich kann mich damit irgendwo auch auseinandersetzen und verstehen, warum du wütend bist, auch wenn einem selber Rassismus oder Diskriminierung nicht widerfährt. Und deswegen ist Wut auch so ein Ort, der etwas Reinigendes an sich hat, weil er ganz klare Verhältnisse schafft. Wer ist mit mir wütend und wer lehnt sich dagegen auf und hat vielleicht auch ein Interesse daran, dass gesellschaftliche Verhältnisse so bleiben, wie sie sind.
Du hast es jetzt eh schon kurz angesprochen und hast eigentlich, was ich ganz spannend finde, auch keinen, sag ich mal, negativen Begriff von Wut, sondern einen, der eben, ja, sag ich mal, Positives und Negatives vereint, weil oft wird Wut eben als so eine sehr destruktive Kraft oder so verstanden. Aber wie steht denn dein Begriff von Wut auch so im Zusammenhang mit anderen Gefühlen, die du auch im Buch beschreibst, zum Beispiel Angst oder Scham, sind ja auch Dinge, die du besprichst.
Ja, stimmt. Also ja, tatsächlich. Also Wut, wenn wir das hören, ist das eher was Negatives. Damit möchte man nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden. Mir war es aber auch wichtig, so diese konstruktiven Anteile herauszuarbeiten, weil Gefühle und Emotionen wie Wut eine ist, das ist ja nicht per se schlecht oder gut, sondern es ist einfach. Und die Frage ist, wie wir das deuten. Und Wut ist sehr präsent. Und ich gehe dann in meinem Buch noch weiter auf Trauer und Scham ein, weil ich gemerkt habe, es ist nicht nur die Wut. Weil wenn man so oft ausgegrenzt wird, marginalisiert wird, an den Rand der Gesellschaft geschoben wird oder einem der Zugang zu den Ressourcen verwehrt wird, dann ist man ja, also man ist wütend, ja, aber wenn das so oft passiert, dann irgendwann stellt sich auch eine gewisse Traurigkeit ein. Und Trauer ist auch so ein Schonzustand. Also man fährt mit der ganzen Energie runter. Und Wut ist aber eine sehr mächtige Emotion, die uns ins Handeln bringt. Und wenn aber meine Handlungen, wenn ich damit nicht vorankomme, dann ist es auch verständlich, dass sich eine gewisse Trauer einstellt, aber auch eine Scham, dass man sich dafür schämt, dass man einen Namen hat, wo andere sagen, ja, was ist denn das? So ein fremdländisch klingender Name. Oder wenn man einer Religion angehört, die diskriminiert wird. Wir leben halt in einer anti-muslimisch geprägten Gesellschaft schon auch ein Stück weit. Und deswegen kann es durchaus sein, dass es bei manchen Menschen sich ein Gefühl der Scham einstellt. Und Scham ist halt auch ein ganz schweres Gefühl, also eine ganz schwere Emotion, weil die auch so ein bisschen diese Handlung wegnimmt. Und wo man über sich selbst halt auch sehr viel negative Gedanken und Gefühle hat.
Ich habe auch mal so eine ganz interessante Podcast-Folge zum Thema Gefühle gehört von dem Podcast Best Friend Therapy, wo es auch eben um alle möglichen Themen rund um Mental Health geht. Und da ging es auch darum, dass sich oft ein Gefühl hinter einem anderen verbirgt oder darunter liegt sozusagen. Und dass die Scham oft etwas ist, das man an der eigenen Handlung erkennt. Zum Beispiel, wenn ich mich sehr zurückziehe, wenn ich mich verstecke, kann ich mich fragen, okay, gibt es da vielleicht Scham, die ich mir vielleicht selber nicht eingestehe? Ich finde das ganz spannend, wie auch diese Topografie, die du eh in dieser Landkartenmetapher auch beschreibst, wie man das eigentlich dadurch merken kann.
Ja, stimmt. Ja, und Wut ist so eine klassische Deckelemotion eigentlich. Also wenn man so den Deckel anhebt, dann merkt man, dass da noch viele andere unerfüllte Bedürfnisse sind und die sich halt dann teilweise in einem anderen Gefühl ausdrücken. Also dass dann, wenn man mal der Wut den Raum gibt, dass dann auch eine Traurigkeit hervorkommt, dass man merkt, man ist eigentlich frustriert und enttäuscht und man hätte es sich anders gewünscht. Und ja, und oft, also die Wut ist halt so, wenn man die Landkarte betrachtet, wie so ein großer Berg, das sieht man gleich. Und dann gibt's aber halt noch so Täler und Schluchten und andere, die uns halt auch prägen, die auch uns durch das Leben navigieren und die auch wichtig sind. Genau.
Was ich spannend fand bei deinem Buch und deinem Ansatz ist, dass du ja Wut eben in Verbindung bringst mit Diskriminierung und Rassismus. Und Rassismus vor allem und auch Diskriminierung sind ja sehr strukturell. Ist ja nichts, was einem individuell passiert, sondern was ja ganz stark in Strukturen von Gesellschaften verankert ist. Und dennoch hast du Wut ins Zentrum gesetzt, was eben ein Gefühl ist oder eine Emotion. Warum hast du dann genau diesen Anknüpfungspunkt verwendet? Weil man könnte dir jetzt auch sagen, naja, du nimmst ein Gefühl für etwas, was total strukturell ist.
Mhm. Interessant. Also die Strukturen sind ja nicht losgelöst von Individuen. Also es sind ja Menschen, die diese Strukturen schaffen, aber auch verändern. Und zum einen auf einer strukturellen, also das Interessante ist ja, das Gefühl wird oft als individuell verstanden und ist es auch. Wir fühlen, jeder Mensch fühlt. Zum anderen haben aber Emotionen natürlich auch die Kraft, etwas Kollektives zu werden. Und bei der Wut ist es für mich ganz klar sichtbar. Also auf einer strukturellen Ebene findet Diskriminierung, Rassismus statt, aber auch Alltagsrassismus. Das heißt auch losgelöst von Strukturen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Wohnung nicht bekommt, dann ist es ein struktureller Rassismus. Aber wenn man in der U-Bahn angegangen wird, dann ist es halt ein Alltagsrassismus. Und das hängt auch direkt zusammen mit dem Kollektiv und dem Individuum. Und ähnlich ist es bei den Gefühlen. Wut individuell kann auch eine kollektive Wut sein, weil man gemeinsam wütend ist. Und da liegt eine unglaubliche Kraft darin. Also das auch zu verstehen, das, was mir passiert, this is not a single story, so der bekannte Spruch. Und auch zu verstehen, dass diese Wut, die man spürt, dass es nicht nur mir so geht. Und ich habe ganz viele Menschen, Lesende, die betroffen sind von Rassismus, die sagen, hey, das war jetzt so wichtig für mich, das zu lesen, dass ich nicht alleine bin. Und dass ich weiß, anderen Menschen geht's auch so, dass man sich zusammenschließt. Und dass allein das Lesen für manche schon als ein heilender Prozess war. Alleine schon zu lesen, es gibt noch andere Menschen da draußen, die ähnlich empfinden und die auch wütend sind. Oder die teilweise so sprachlos sind, dass die Wut sich gar nicht mehr ihren Weg bahnen kann und dass es halt wichtig ist, da wieder genauer hinzuhören. Und deswegen finde ich die Verknüpfung schon wichtig, also vor allem gesellschaftlich wichtig.
Ja, ja, und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen von dem her, dass es natürlich gesellschaftliche Strukturen gibt, aber gesellschaftliche Strukturen gibt es nicht ohne Menschen und Menschen gibt es nicht ohne Gefühle und ohne Emotionen.
Genau.
Ja, mir fällt gerade auf, wir mischen ja auch jetzt gerade sehr zwischen Gefühlen und Emotionen oder ich vermische das gerade sehr, das wird ja oft synonym verwendet und es sind ja trotzdem zwei verschiedene Dinge eigentlich, oder?
Ich verwende es tatsächlich synonym.
Okay.
Ich verwende es synonym, weil mein Buch keine psychologische Abhandlung ist. Es bedient sich verschiedener psychologischer Schriften, philosophischer, gesellschaftspolitisch. Genau, es ist halt eine Analyse, die halt verschiedene Versatzstücke mit einfließen lässt. Und ich habe das auch am Anfang, das war mir auch wichtig bei dem Buch, das halt zu klären, dass wenn ich über Gefühle spreche, dass es mir nicht um das Gefühl an sich geht, also Wut an sich zu verstehen, sondern immer im Kontext von Rassismus. Also immer im Kontext von den gesellschaftlichen Umständen. Und dadurch hat man eine ganz eine andere Einbettung, wie wenn ich aus einer psychologischen Perspektive über Freude spreche oder Höhenangst und weiteres.
Jetzt haben wir schon sehr viel Meta geredet, sehr, sehr abstrakt philosophiert schon fast. Du schreibst aber mit ganz vielen Beispielen über Wut. Und kannst du uns da vielleicht ein, zwei Beispiele über Wut aus deinem Buch erzählen, die auch so zeigen, Wut ist nicht gleich Wut, wie du schon gesagt hast. Es kommt drauf an.
Ja, genau. Und mir war das ganz wichtig, dass in dem Buch viele Geschichten von Marginalisierten einfließen. Also, dass die zu Wort kommen, sodass man auch merkt, Rassismus hat verschiedene Gesichter. Es trifft zum Beispiel, ich habe eine Geschichte von Hamza drinnen. Das ist ein Bursche im Kindergarten, der heißt Hamza, der halt immer wieder Hamster genannt wird, weil die Leute meinen, boah, der Name ist so schwer auszusprechen. Oder sein Freund wird einfach nur Afrika genannt, weil er schwarz ist. Und das sind so Momente einer Diskriminierung, einer Fremdmarkierung, die Burschen aber selber gar nicht wollen. Also die wollen diese Fremdbezeichnung nicht und diese Degradierung nicht. Und dann gibt's aber auch auf einer ganz einer anderen Ebene Geschichten von Wütenden, wo zum Beispiel auch die Geschichte von Hamza Kurtovic kommt, der sein Leben verloren hat aufgrund eines rassistischen Attentäters in Hanau. Und sein Vater, der Hinterbliebene, der sich dann darum kümmern muss, an die Infos zu kommen, wo ist sein Sohn, was ist passiert und wo die Behörden es unheimlich schwer gemacht haben und eigentlich mit ihrer Art und Weise, wie die Behörden vorgegangen sind, nämlich dann dem Vater noch den Dolmetscher und den Ausländerbeirat zu schicken, ihm zeigen, hey, auch du bist nicht von Deutschland, obwohl er Deutsch spricht und in Deutschland lebt. Und das ist auch so eine Fremdmarkierung bis in den Tod hinein, wo Menschen einfach wütend sind. Also wütend sind und von Hamza, der im Kindergarten ist, bis zu jemand, der, also der Vater von Hamza Kurtovic zum Beispiel, der auch schon älter ist, also bis ins hohe Alter. Das heißt, Rassismus trifft verschiedene Menschen in verschiedenen Lebenslagen und das macht wütend.
Und gleichzeitig wird eben die Wut, die man dann zeigt, ja auch nicht allen gleich zugestanden. Das ist ja auch ein Argument, was du machst. Also ja. Wenn wir, du zum Beispiel sagst, okay, das ist total gerechtfertigt und diese Personen sind wütend, weil sie einfach Teil einer Gesellschaft sind, die sie ausgrenzt, aber deren Wut wird dann oft wiederum sanktioniert. Ja. Wir hatten das auch in einer anderen Folge, wo wir das Buch Wut und Böse besprochen hatten. Das ist die Folge 37, wenn jemand reinhören will. Da geht es auch sehr stark als Wut als Privileg und noch mehr um diese Verquickung zwischen Wut als männliches Gefühl oder was du schon erwähnt hast, akzeptiert bei Männern und Trauer und Angst soll es ein bisschen das ist weibliche Gefühl. Also wenn das jemand interessiert, Folge 37 könnt ihr nochmal reinhören.
Ein Beispiel, das auch oft genannt wird und das auch in einem anderen Interview von uns genannt wird, das erwähnen wir jetzt noch eine Folge, und zwar die Folge 70, wo wir zu dem Buch »War das jetzt rassistisch?« ein Interview geführt haben, wo du ja auch mitgeschrieben hast, ist die berühmt-berüchtigte Frage, woher kommst du oder woher kommst du wirklich? Kannst du uns erzählen, wie du im Buch beschreibst, wie du auf diese Frage reagierst, falls du dich dran erinnerst?
Ja, genau, ich überlege gerade. Das, was ich normalerweise sage, ist, ich kann mich nicht erinnern, wie es im Buch ist. Aber
Kein Problem.
Julia wird dich erinnern gleich. Weil sie fand es so großartig. Sie hat im Vorgespräch gesagt, sie fand das so gut.
Normalerweise sage ich, dass ich von Wien bin. Und wenn dann aber nachgefragt, naja, von wo eigentlich? Am Städten. Aber ursprünglich Gmunden, weil ich im Internat in Gmunden war. Und ich merke dann halt sehr schnell im Gespräch mit meinem Gegenüber, dass die aber einen Ort hören wollen, der außerhalb der Landesgrenzen Österreichs liegt. Und wenn man dann einen Ort nennt, den ich aber oft nicht nenne, dann ist es immer so ein erleichtertes Aufatmen.
Und, passt ins Bild.
Ja, und genau. Und ich finde das halt so lächerlich, weil wenn man die Frage zurückstellt, merkt man, dass die Personen ganz irritiert sind. Dann ja, ich bin Effodorfer, wo vielleicht sonst? Und ja, also ich habe mir da angewöhnt, eigentlich so eine gewisse Spiegelfunktion, also anderen Menschen das spüren zu lassen, wie persönlich solche Fragen sind. Und dass man die Frage einfach auch zurückstellt oder auch für sich selbst die Grenzen steckt. Weil sehr oft werden einem die Grenzen auferlegt, wo lebst du oder woher hast du zu sein? Und deine Antwort passt nicht. Und man muss so lange antworten, bis das Gegenüber dann sagt, aha, ja, okay, ist aber nicht in Ordnung. Und deswegen ist es für mich schon auch so ein bisschen ein, es klingt vielleicht wie ein Spiel, die verschiedenen Orte aufzuzählen, wo man halt in Österreich so gelebt hat. Aber in Wirklichkeit ist das auch so ein Gewinn von Macht. Also, dass ich mir das nicht nehmen lasse, mich selbst, also mich zu definieren, lasse ich mir nicht nehmen, indem andere glauben, sie können mich da und dorthin verorten.
Ja, ich habe eh genau das gemeint, also keine Sorge. Ich fand es so gut, die Frage zurückzugeben, weil man dann, glaube ich, selbst einfach total irritiert ist. So, ja. Naja, was, ja, also genauso wie das einfach total persönlich und eigentlich unangebracht ist, da so nachzuhaken, glaube ich, ist mal ganz gut, das die Leute auch spüren zu lassen. Und das fand ich eine sehr gute Reaktion. Was ich auch spannend fand im Buch, war, dass du einen Vergleich ziehst zwischen Österreich und den USA und dass du erzählst von einer Forschungsreise, wo dir die Frage gestellt wurde, what is your background? Vielleicht genau. Kannst du davon erzählen.
Ja, es war für mich total interessant, weil normalerweise in Österreich bekommst du die Frage gestellt und es ist halt der Ort gemeint, wo bist du leicht her? Aber in den USA war eher mein der berufliche Hintergrund oder was ich studiert habe gemeint. Das hat mich so irritiert am Anfang, aber das war eigentlich auch schön, weil dadurch war ich halt selbst auch gefordert, vor allem im philosophischen Kontext. Es war ja nicht nur, ich habe Philosophie studiert, sondern dann auch, spannend, welche philosophische Richtung, was hältst du von dem Philosophen, von der Philosophin? Und dann ergaben sich ganz andere Gespräche, wie wenn ich sage, ich bin von Wien. Nein, aber ursprünglich, nein, aber eigentlich, also man dreht sich so. Und in den USA habe ich dann schon zumindest die Gespräche an den Orten, wo ich war, das war so eine Reise durch 5 Bundesstaaten, das war dann schon irgendwie sehr schön, weil man auch mental, also geistig wächst, intellektuell wirst du herausgefordert und das habe ich in Österreich in der Form nicht erlebt.
Ist ja auch spannend, dass da doch die USA einen gewissen, oder die USA ist natürlich auch sehr pauschal, aber dass da gewisse Diskurse doch schon viel weiter sind, obwohl es auch sehr, sehr viel Rassismus natürlich in den USA gibt. Wenn du jetzt einen, also gewisse Unterschiede oder so im Umgang mit Rassismus vielleicht herausgreifen würdest zwischen Österreich und den USA, was würde dir da dazu einfallen? Auch wenn das natürlich eine sehr, sehr große und breite Frage ist.
Ja, ist schon. Ich bin ja überhaupt keine USA-Expertin.
Vielleicht einfach so aus deiner eigenen Erfahrung, wenn du warst oder so.
Na, ich glaube, in Österreich ist es auf struktureller Ebene der Rassismus so stark verankert. Das ist also heftig. Also wenn wir jetzt nur mal bei meinem Beispiel bleiben, als Muslimin Kopftuch tragen, sind ja einfach viele Dinge erschwert hier in Österreich. Das in den USA ist es ganz selbstverständlich. Dort gibt's Richterinnen mit Kopftuch. Davon können wir träumen in Österreich. Wenn man Jus studiert, kann man froh sein, wenn man ein ordentliches Praktikum bekommt und dass man nicht irgendwie ins Hinterkammerl versetzt wird. Wir hatten die Diskussion jetzt letzte Woche wieder. Und dort werden einfach Richterinnen, nehmen ganz seit den 70er Jahren schon, zum Beispiel in den USA. Man merkt schon natürlich Unterschiede, aber es gibt dort natürlich auch gewisse Nachteile. Aber die haben also gewisse Selbstverständlichkeiten oder auch, dass nach Ramadan die Feiertage sind in New York ein Feiertag, der halt anerkannt ist. Und in Österreich müssten die SchülerInnen extra ansuchen, dass sie da frei bekommen. Und leider fällt auf diesen Tag halt sehr oft auch in den österreichischen Schulen eine Schularbeit. Ist halt auch blöd, wenn du genau da fehlst. Also da gibt es so gewisse Sensibilitäten, die halt nicht selbstverständlich sind hier.
Ja, ich finde es auch spannend. Ich habe das Gefühl, in Österreich muss man immer, bevor man über das Thema an sich reden kann, muss man erstmal beweisen, dass irgendwas tatsächlich, also dass Rassismus existiert so irgendwie. Ich glaube, das wird so irgendwie so oft geleugnet. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber...
Ja, doch schon. Also es gibt viele Menschen, die es überhaupt nicht nachvollziehen können, denen es eh gut geht, dann muss dir doch auch gut gehen. Hast ja eh hier deinen Platz und wo ist vielleicht das Problem? Und wenn es dir hier nicht passt, kannst du eh wieder heimgehen. So.
Ja. Wenn du dir jetzt im Moment so den medialen Diskurs ansiehst in Österreich oder auch den politischen, gesellschaftlichen, der sich ja da widerspiegelt, vor allem was jetzt an dem muslimischen Rassismus angeht, gibt's da was du gerade im Moment wahrnimmst oder was dich auch wütend macht im Moment?
Ja, es gibt das ist halt ganz aktuell, es gibt eine politische, es gibt eine Studie der Uni Wien, also von Ednan Aslan, die durchgeführt wird in den Schulen, in den österreichischen Schulen, wo muslimische Kinder befragt werden, so ganz arg, also eigentlich schon so richtige Suggestivfragen. Also bist du auch der Meinung, dass Frauen mit Minirock zu freizügig angezogen sind? Oder hast du auch ein Problem mit Menschen, die offen ihre Homosexualität ausleben? Also ich paraphrasiere jetzt nicht, ich habe da nicht den genauen Wortlaut bei mir. Und das ist natürlich heftig. Also heftige Studie, wo sich sogar der Bildungsminister davon distanziert hat. Das fand ich schon auch wichtig, weil das ist halt so gerade das aktuell Neueste, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht. Also dass man hier durch eine Studie eigentlich Rassismen reproduziert, also indem man so eine Frage stellt und das schon so suggeriert und dann eigentlich die Antwortmöglichkeit auch sehr stark einschränkt. Und das ist schon ein Problem.
In Österreich werden ja von Rechten oft so vermeintliche feministische Argumente gegen Musliminnen total instrumentalisiert, um Muslime auch auszugrenzen. Also ich weiß nicht, rechte Parteien, die sich nie um Frauenrechte geschert haben, sagen auf einmal, oh Gott, die armen unterdrückten Muslime und deswegen dürfen keine muslimischen Männer irgendwie nach Österreich. Dass quasi gerade dadurch solche Argumente total instrumentalisiert werden und gleichzeitig natürlich zum Beispiel das Kopftuch als Symbol der Unterdrückung nochmal einzementiert wird. und das patriarchale System aber in der eigenen Religion oder Community wird aber nicht kritisiert, also zum Beispiel von den Rechten. Das ist ja oft so ein, vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, weil das begegnet dir wahrscheinlich auch sehr oft.
Ja, ich meine, es ist halt interessant, wenn es einem passt, dann hat man so seine Slogans parat und möchte über seinen eigenen Körper bestimmen. Also da ist ja dieser Slogan, mein Körper, mein Recht, wo viele Rechte auf die Straße gegangen sind, auch Rechtsradikale, und die sich dann vermischt haben mit Corona-LeugnerInnen und ImpfgegnerInnen, und wo man auch sagt, das ist eine Bewegung, die teilweise sich auch deckt mit den Menschen, also das war ja vor einigen Jahren sehr bekannt mit Pegida, Menschen, die gegen eine vermeintliche Islamisierung des Abendlandes protestieren. Und die sind halt dann in den letzten Jahren wirklich auch so gegen das Impfen und mein Körper, mein Recht. Aber wenn muslimische Frauen das für sich beanspruchen, ist es nicht in Ordnung. Und das Paradoxe ist ja, muslimische Frauen wollen ja tatsächlich über ihren eigenen Körper bestimmen. Und sie wiederum als Impfgegnerinnen schaden sie eigentlich gesamtgesellschaftlich. Und das ist halt ja so eine komische... ja, komische, verkürzte, ja, solche Slogans, die sie dann für sich vereinnahmen. Und für mich ist es also ganz klassischer Zweckfeminismus. Mhm. Also so ein Pseudofeminismus, wo man erst dann sich als Feministin deklariert, wenn es einem passt. Und nämlich immer dann, wenn es darum geht, sich abzugrenzen von der muslimischen Frau, von muslimischen Frauen, die jetzt ach so unterdrückt sind. Und bei uns sind die Frauen ja frei, wir sind ja modern. Und dann wird man auf einmal zum Zweckfeministen. Und sehr oft sind es halt Männer oder politische Parteien, die sich da hervortun und tatsächlich damit aber auch Erfolg in Österreich haben. Das ist das Erschreckende. Also wir haben eine Regierung gehabt, FPÖ, ÖVP, die halt mit solchen Sagern auch an die Macht gekommen ist. Also auf dem Rücken von marginalisierten Menschen wirklich Werbung gemacht haben für ihre eigenen Wahlversprechen und was sie halt alles Österreich verändern werden. Und das ist halt natürlich gefährlich, weil am Ende bleibt die Bevölkerung bleibt ja in so einer aufgeheizten Stimmung, wo viele Menschen glauben, hey, es ist okay, muslimische Frauen abzuwerten oder zu beschimpfen. Weil wenn es die hohe Politik macht, warum wir nicht?
Du hast jetzt viel von so Zweckfeminismus geredet und als, also wenn ich jetzt mal von meiner Perspektive ausgehe, als jetzt junge, weiße Feministin in Österreich, fällt es mir zum Beispiel nicht schwer, das Christentum zu kritisieren und dessen patriarchale Strukturen. Und wenn ich aber jetzt irgendwie in der Diskussion bin und es geht dann um andere Religionen und eben zum Beispiel auch um Islam, dann tue ich mir aber total schwer, einfach irgendwelche Worte dafür zu finden, ehrlich gesagt, weil die Diskussion so aufgeheizt ist. Und weil es so viel Instrumentalisierung von diesen Argumenten gibt. Und gleichzeitig denke ich mir, wie kann ich mich solidarisieren, auch mit Frauen, die feministisch sind und muslimisch sind und selbst auch Religionskritik üben, zum Beispiel. Ja. Oder generell, wie funktioniert denn feministische Religionskritik, frage ich mich manchmal in einem Diskurs, der schon so komplex ist und so irgendwie auch vergiftet an vielen Ecken und Enden. Kannst du irgendwie uns da, was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich glaube zum einen, da braucht es halt wirklich auch geschützte Räume, weil man kann jetzt nicht in eine inhaltliche Debatte gehen, wenn Menschen total feindlich gesinnt sind und eingestellt sind. Du kannst dir überhaupt keine komplexen Sachverhalte diskutieren. Wenn die Leute sagen, ah schau, ich habe es eh gewusst, bei euch ist es so und so. Man hat den Gedanken aber vielleicht nicht mal ausformuliert. Deswegen, es gibt feministische Bewegungen, Feministinnen im Islam, muslimische Feministinnen. Und aber das macht natürlich keinen Spaß, das medial so breit zu debattieren, weil es einfach so viele Anfeindungen gibt. Und deswegen gibt es da geschützte Räume, braucht es geschützte Räume. Und ich glaube, als jemand, der nicht innerhalb dieser Bewegung ist, sich darüber halt informieren, einlesen, austauschen, ist ganz wichtig, sich da wirklich auch Wissen anzueignen, sich weiterzubilden.
Ja, wenn wir schon über das Thema antimuslimischer Rassismus in Österreich gesprochen haben, es wird ja auch oft so eine, sag ich mal, einerseits gibt es da eine Tradition in Österreich, aber diese Tradition wird auch immer wieder neu zementiert, neu aufgeweicht und herauf sozusagen beschworen. Und ein Beispiel, das du auch im Buch erwähnst, ist ein Kinderbuch, das sehr traditionell ist in Österreich. Und zwar Hachi Brachis Luftballon. Und Ich fand sehr, sehr spannend, dass auch 2019 die Debatte wieder um dieses Kinderbuch aufgeflammt ist, weil es wieder neu aufgelegt wurde. Nur ganz kurz, das ist 1904 erschienen und der Autor Franz Ginzky, der war auch in der NSDAP, sehr rassistische, nationalistische Texte hat er auch geschrieben. Und dieses Kinderbuch ist einfach voll von rassistischen Stereotypen über, unter Anführungszeichen, den Orient und wird dann eben trotzdem immer noch gelesen. Und als dann diese Debatte aufkam und man gesagt hat, dieses Kinderbuch brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, waren auch ganz viele aufgewühlte Emotionen, ja. Aber von der Mehrheitsgesellschaft unter Anführungszeichen. Mhm. Wie siehst du diese Debatte? Wie soll man damit umgehen?
Ja, man hat das Gefühl gehabt, dass die Menschen haben sich so dagegen gewehrt, als würde man ihr persönliches Kinderalbum wegnehmen. Also das war so unglaublich, wie stark man an diesem Kinderbuch hängt, wo man sagt, naja, das haben wir ja früher gelesen, das ist ja ganz normal und wir sind jetzt auch keine Rassistinnen, nachdem wir das gelesen haben. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass man versteht, wer hat die Deutungshoheit darüber, was ist rassistisch und was nicht. Nämlich nicht die Person, die das schreibt oder die Person, die das liest, sondern die Person, die betroffen ist. Also wenn da antischwarze Klischees drinnen sind und Bilder und Sprüche und antimuslimische Klischees, dann betrifft es in erster Linie Menschen, die muslimisch sind, muslimisch gelesen werden, dann betrifft das schwarze Menschen. Und bei ihnen ist die Deutungshoheit. Und wenn da ein großer Einspruch von der Seite kommt und sagt, das ist rassistisch, dann ist das schon heftig, dass so dagegen gehalten wird. Und es ist für mich halt sehr stark mit der österreichischen Identität verknüpft. Also wo es so ein Stück weit ist, wir verstehen, wer wir sind, indem wir uns abgrenzen, indem wir wissen, wer wir nicht sind. Das ist also diese negative Identität, die halt auch sehr gefährlich sein kann. Weil was bleibt dann von mir über, wenn ich mich immer nur über das andere im negativen Kontext definiere? Wer bin ich dann im Kern? Was macht mich aus? Was macht meine Kultur aus? Und das ist halt so ein kollektiv kulturelles Gedächtnis, was also weitergegeben wird, wo die Politik sehr gut draufgreifen kann. Weil wenn ich als Kind schon in dem Buch Hatschepsuts Luftballon das gelesen habe und da kommt der FPÖ-Politiker und schimpft gegen die Muslime unter Anführungszeichen und die Schwarzen, na dann greift das irgendwo. Dann macht es irgendwo auch Klick und sagt, ja stimmt. Und darauf kann man aufbauen und so auch Politik machen. Und das ist schon ein Problem.
Du hast jetzt auch angesprochen, eben wie aufgeheizt dann die Stimmung ist und auch in deinem Buch sprichst du über die Gefühle nicht nur der Betroffenen, wie gesagt, sondern auch derjenigen, die ja die sich dann sozusagen ärgern, wenn man ihnen unter Anführungszeichen etwas wegnimmt. Warum glaubst du, ist es wichtig, dass wir auch über die Gefühle derer sprechen?
Ja, weil damit man die Doppelmoral sieht, damit man das so richtig deutlich machen kann, wie arg das eigentlich ist. Weil es ist ja nicht die Wut das Problem. Das sieht man ja dann sehr gut bei den sogenannten WutbürgerInnen und teilweise sogar HassbürgerInnen, mit ihrer Wut auf die Straße gehen und protestieren und demonstrieren, wo es dann von auf politischer Seite heißt, ja, deren Sorgen und Ängste müssen wir ernst nehmen. Und das fließt halt auch in die Politik mit ein. Aber bei Marginalisierten, wenn sie wütend sind, dann ist das nicht unbedingt etwas, wo man sagt, aha, spannend, da müssen wir hinhören, hinschauen. Und dass das in die Politik mit einfließt oder in Gesetze überhaupt nicht. Und deswegen, mir geht's halt darum, wenn ich über die Wut von Menschen spreche, die halt eigentlich überhaupt nicht an einem sozialen Frieden interessiert sind, dann darum aufzuzeigen, dass Wut auch ein Privileg ist oder Emotionen, weil nicht alle Menschen das gleichermaßen ausleben können.
Du hast mir gerade einen Aha-Moment beschert, muss ich jetzt kurz teilen, nämlich mit diesem Satz, deren Sorgen und Ängste müssen wir ernst nehmen. Ich dachte gerade, stimmt, weil ich denke mir immer, ja, also dem kann ich eigentlich immer zustimmen, wenn das PolitikerInnen sagen, aber über wen wird's gesagt?
Und wessen Ängste und Sorgen werden wahrgenommen und ernst genommen?
Welche Ängste und Sorgen nehmen wir ernst? Und wessen Ängste und Sorgen sind uns eigentlich wurscht?
Genau, das ist der springende Punkt.
Ja, ich fand es auch recht spannend, wie du im Buch über den Begriff Betroffene schreibst. Wir haben jetzt schon öfter das Wort betroffen oder die Menschen, die betroffen sind, gesprochen. Aber was findest du denn oder was stört dich vielleicht dann auch an dem Begriff Betroffene, falls dich daran was stört?
Ja, sollte mich verstören.
Nein, gut, wenn dich nichts dran stört. Wenn dich nichts dran stört. Ich fand nur spannend. Ich kann ja gerne erzählen, was ich spannend fand im Buch, war, dass du oft, dass bei dir anscheinend mal, du hast irgendwie einen Vortrag gemacht und bei dir stand dann als Bezeichnung irgendwie nur Betroffene.
Ach so, ja.
Und so diese Idee, dass sozusagen, das ist das Einzige, was einen ausmacht, obwohl man ganz viel Kompetenzen, Erfahrungen ja. und so hat.
Ja.
Siehst du das als, oder was macht das, glaubst du, wenn man das so einteilt, so die Experten und die Betroffenen?
Es wird einem abgesprochen, also dass die Erfahrungen auch eine Expertise sind.
Mhm.
Und das finde ich halt wirklich hochproblematisch, weil wenn man betroffen ist, kann man ja auch Expertin sein, aber wenn halt bei den anderen ihre Berufsbezeichnungen dabei stehen und bei mir zum Beispiel nicht, das ist halt schon sehr reduzierend. Das ist das Problem daran. Ja, ich glaube. Und ich würde aber nicht so trennen, also dass Erfahrungen und Erfahrungsberichte nicht auch eine Expertise sind, aber in dem Punkt geht es halt wirklich so, man hat alles andere ausgeblendet, so die anderen Berufsbezeichnungen, bei den anderen halt nicht.
Kommt vielleicht auch manchmal, ich weiß nicht, jetzt bei Veranstaltungen und so, ja, dann laden wir auch noch eine Betroffene ein und
genau.
die erzählt dann von ihren Erfahrungen und dann sitzt daneben noch der Experte und so.
Ja.
Das ist, glaube ich, oft auch so,
genau.
ja, gut gemeint, aber
ja. Ja,
sehr
ja.
misslungen irgendwie.
Ja, wobei die Betroffene ja eigentlich die Expertin ist.
Mhm. Ja, genau.
Ja.
Mhm.
Halt nur eine andere, auf eine andere Ebene.
Mhm.
Vielleicht jetzt nicht mit den wissenschaftlichen Argumenten.
Ja.
Aber dennoch, also diese ganzen Kopftuchdebatten vor 10, 15 Jahren waren enorm anstrengend und sehr reduzierend. Also du hast über etwas sprechen müssen, etwas, was selbstverständlich ist, über deinen eigenen Körper, über die Religionsfreiheit, etwas, was nicht verhandelt werden sollte. Und das ist schon heftig.
Mhm.
Und auch wie, also du hast es eh angesprochen, aber wie man diskutiert hat, also wer sprechen darf, wer wie viel Sprechzeit bekommt und so diese ganz hitzigen Debatten und sehr, sehr emotionalisiert, ist schon sehr anstrengend. Aber das hat sich gebessert. Jetzt ist es so, dass man auch andere Möglichkeiten hat. Auch durch Social Media kann man sich mehr Raum verschaffen. Aber auch insgesamt sind diese Debatten nicht mehr so verhärtet. Da bin ich schon sehr froh, dass wir uns da ein Stück weit weiterentwickelt haben.
Mhm. Das ist gut zu hören, ja. Ich muss jetzt noch eine Frage zu Hatschepsuts Luftballon stellen, weil die hängt mir gerade noch so nach. Und zwar, du hast ja auch sehr eindrücklich geschildert, was es auch macht, das Kind diese Bilder mitzubekommen und wie empfänglich dann vielleicht auf einer emotionalen Ebene ist, vor allem auch später für gewisse Argumente oder einfach Ressentiments, die da geschürt werden. Würdest du dann sagen, okay, wir sollten diese Bücher dann einfach zum Beispiel kontextualisieren und irgendwie, keine Ahnung, mit einer Beschreibung versehen oder wir brauchen sie einfach gar nicht mehr, legt sie einfach nicht mehr auf oder sollen wir sie ins Museum stellen und nur mal mit einer eben Beschreibung dort lassen oder gibt es eh genug andere Bücher und dann sage ich, warum streite ich über Hatschepsuts, wenn ich jetzt irgendwie 20 viel bessere Kinderbücher habe, stellt es einfach nicht mehr ins Regal. Was ist da dein Zugang? Oder Kinderbücher und Erwachsenenbücher, gibt es da vielleicht einen Unterschied?
Ja, na, ich finde, es gibt ja auch Kinderliteratur, wo das N-Wort vorkommt. Und da, aber der Inhalt sonst in Ordnung ist, das gibt es tatsächlich. Und das wird teilweise noch immer in Österreich-Schulen verwendet, das ist so heftig. Aber da ist zum Beispiel, da müsste man nur das N-Wort ersetzen und es ist in Ordnung. Aber Hatschepsuts Luftballon ist was anderes. Das sind der ganze Text. Die ganze, der Erzählstrang, die Bilder, also
ja.
da würde das nicht reichen. Also da so da und dort die Wörter zu ersetzen, weil es geht ja genau darum, dass der Muslim, der Orientale in der Geschichte die Gefahr ist, der die Kinder verzahrt.
Mhm.
Also deswegen, da finde ich das überhaupt nicht sinnvoll zu sagen, na, da ändern wir jetzt diesen oder jenen Begriff, sondern das gar nicht mehr den Kindern vorzulesen. Also wenn dann als Beispiel in der Erwachsenenbildung herzunehmen für rassistische Kinderliteratur.
Mhm.
So
ja.
als
ja. Und eben, ich glaube, es ist ja dann 2019, als es neu aufgelegt wurde, war dann so ein Kontextualisierungsheft dabei, aber es war dann wieder in den Buchhandlungen unter der Sektion Kinderliteratur.
Mhm.
Und natürlich kauft man es dann wieder. Und ich frage mich, also ich finde, in einem wissenschaftlichen Kontext kann man sich ja damit beschäftigen, aber jetzt irgendwie das wieder Kindern vorzulesen, denen bringt ja das Kontextualisierungsheft
genau.
nichts.
Ja.
Also,
nee. Ja,
so
ja.
gute Nachgeschichte. Wir fangen mit dem Kontextualisierungsheft
an. Lest einfach was anderes.
Ja.
Ja, ja.
Nein,
ja. Was ich auch mich daran erinnert, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber das war die Karl-May-Debatte, wo es ja auch darum ging und das war wieder so ein ähnliches Argument.
Und
Winnetou, genau. Und da war auch ganz viele aufgewühlte Emotionen und Karl-May, das habe ich ja gelesen als
Kinder
und warum wird mir das jetzt irgendwie gecancelt oder weggenommen?
Ja, ja.
Stimmt. Und ich finde auch, ich finde, es gehört einfach so ein bisschen Flexibilität dazu, dass man vielleicht auch die Dinge, die einen geprägt haben, dass man die ja einfach nicht so aufs Podest stellt und dass man einfach auch reflektiert und sagt, okay, vielleicht habe ich da eine emotionale Beziehung sozusagen dazu, aber heißt ja nicht, dass ich dann keine Kritik dran üben kann und dass ich nicht hinterfragen kann, wie mich das geprägt hat. Ich weiß nicht, ich finde, es sollte eigentlich schon möglich sein, irgendwie das zu vereinbaren.
Ich frage mich auch manchmal, warum das eben so emotionalisiert ist, weil es heißt ja nicht, dass ich nicht auch was Positives für mich aus Winnetou mitnehmen durfte deswegen, dass alles nur schlecht ist deswegen, aber ich kann ja trotzdem sagen, ah ja, stimmt, da habe ich oder vielleicht auch viele Leute in meinem Umfeld damals eben einen blinden Fleck gehabt. Gut, dann lerne ich jetzt was dazu.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht, weiß nicht, wie du das siehst, dass es einfach auch ein Teil dieser sehr großen Identitätsdebatte ist, so die österreichische Identität einerseits, die dann wieder angegriffen ist, dann dieses Rassismus-Thema, Cancel Culture, also es ist ja sehr aufgeheizt wahrscheinlich.
Man hat tatsächlich das Gefühl, es wird mir ein Stück meiner österreichischen Identität weggenommen und sicher nicht. Also das wird dann sehr, sehr schnell sehr persönlich, wo man das überhaupt nicht nachvollziehen kann, statt dass man versucht, sich in die Situation der anderen Person hineinzuversetzen, die nämlich diese Texte oder diese Bilder abwerten, degradieren. Aber man schafft das nicht. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich noch einmal sich dessen bewusst zu sein, in der Bildungsarbeit auch mit einem Antirassismusfilter drüber zu gehen. Und das ist halt für viele schwierig, aber es braucht diesen Prozess der Auseinandersetzung.
Ja, und ich finde es auch schön, dass du es beschreibst als Prozess der Auseinandersetzung, weil ich denke, gerade diese Debatte ist gesellschaftlich so wichtig. Es geht ja nicht darum, dass sich dann zwei Leute im stillen Kämmerchen hinsetzen und sagen, ja, nein, sondern dass es eben auch diese Debatten gibt. Genau. Und gleichzeitig denke ich mir immer, wow, wie fragil ist denn die österreichische Identität, wenn sie so erschüttert wird, wenn wir uns ein Bild, ein Buch, ein Film genommen wird. Ist auch ein bisschen bedenklich.
Ja, voll. Und man hätte mit der Habsburger Monarchie ganz andere Aspekte, auf die man sich besinnen könnte. Verbindendes, Mehrsprachigkeit, Multireligiosität. Also das war auch eine Ära, wo man ganz anders mit Differenzen umgegangen ist. Ist ja nicht so, dass man jetzt nur so negative Aspekte hat, auf die man seine Identität aufbauen muss.
Ja.
Ja, immer die Frage, welche Aspekte greift man raus und auch welche Sinn und Zweck haben diese? Ja. Weil es wird ja eben auch ganz bewusst von, sage ich mal, politischen Akteuren gewisse Aspekte rausgegriffen. Also, weiß nicht, die unter Anführungszeichen Türkenbelagerung, die ja im 17. Jahrhundert war, die wird ja oft genug herangezogen jetzt im Kontext von österreichischer Identität, um eben ein Thema, das heute relevant ist, irgendwie zu untermauern. Also es ist ja eine Konstruktion einfach und eben, was ich mir da rausgreife.
Ja, und sehr erfolgreich halt auch. Mhm. Das ist schon problematisch.
Mhm. Ja.
Wir haben jetzt über Emotionen und Gefühle geredet, die ausgelöst werden durch Diskriminierung und Rassismus. Ein bisschen längerfristig gedacht, welche Folgen hat denn Rassismus auf die psychische Gesundheit?
Naja, man kommt halt in einen Zustand der Erschöpfung. Also, dass man sich nicht mehr als handlungsfähig sieht. Es gibt Studien, die belegen, dass das teilweise bis in die Depression führen kann. Und dass es nicht nur um einen individuell geht, sondern auch die nächste Generation. Also, dass das halt auch psychische Erkrankungen sind, die dann bei den Kindern auch in der zweiten Generation hervorkommen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, das ist eine ernste Angelegenheit. Und dass Menschen, die aber auch Hilfe suchen, um damit umgehen zu können, aber auch wieder im Gesundheitswesen auch Rassismus, auf Rassismus treffen. Aber ja, also wohin führt das? Es führt in eine gewisse Lethargie, in Depression, in eine Frustration, aber auch, dass Menschen sich mit ihrer Energie zurücknehmen und da auch keinen Sinn sehen, sich für eine Gesellschaft oder für etwas Gutes einzusetzen, wenn sie meinen, ist ja eh egal. Ich werde sowieso nicht wertgeschätzt oder als das gesehen, was mir wichtig ist.
Jetzt bist du ja eine Person, die sehr aktiv ist, die Bücher schreibt, die sich auch aus den sicheren Räumen hinaus bewegt in Kontexte, die sehr viel Mut verlangen, wo du dich vielleicht auch oft aussetzt, der Wut anderer, die sich auch gegen dich richtet. Wie machst denn du das in diesem ganzen Kontext? Wie gehst du damit um? Wie schaffst du das?
Ich habe so einen Mechanismus, dass ich Dinge, die mich stören oder dass ich das dort lasse, wo das passiert. Also ich nehme das normalerweise nicht mit nach Hause. Also ich habe mir das relativ früh angeeignet, vor allem bei diesen ganzen hitzigen Islamdebatten, weil das nichts bringt. wenn ich diese negativen Gefühle und diese negative Energie mitnehme und dass das noch so an mir weiterarbeitet, weil sonst könnte ich die Arbeit nicht machen. Also ich versuche das wirklich zu trennen und mir gelingt das, glaube ich, auch ganz gut, dass mir gewisse Dinge auch, ich weiß nicht, ob das jetzt wurscht, ob das jetzt so passend ist, das Wort, aber ich bin mir dessen bewusst, dass vieles mit dem Menschen selbst zu tun hat. Wenn der mich jetzt beschimpft, dann ist das eigentlich, hat der ein Problem. Oder wenn er mir, also wenn mich Menschen in meiner Religionsfreiheit beschneiden wollen, dann ist das natürlich auf einer strukturellen Ebene was anderes, wo man dagegen angehen muss. Aber so in der direkten Auseinandersetzung kann ich mich, glaube ich, schon ganz gut abgrenzen, weil ich immer vor Augen habe, ja, die Person ist mit ihren Emotionen nicht im Reinen, hat dann noch, hat da selber ein Problem oder projiziert jetzt ihre Wut auf mich und hat halt mit mir nichts zu tun, deswegen, ja, kann ich da jetzt auch nicht weiterhelfen, außer vielleicht in der Argumentation, in der Diskussion halt meine Sachen vorbringen, aber was darüber hinausgeht, ja, bin da, glaube ich, relativ pragmatisch.
Das ist gut.
Ja. Ja, und durch dieses Dortlassen, was du gesagt hast, finde ich, bekommt diese Metapher des Orts und der Landkarte auch nochmal so einen,
ja, das stimmt,
neuen Aspekt.
Genau.
Schön, jetzt sind wir schön full circle, ja.
Ein schöner Bogen. Puh. Na, da gut gemacht an dich, weil du hast diesen Bogen ja gelegt. Wir haben als Abschluss mit unseren Interviewgästinnen immer noch so ein Kreuzverhör, nennen wir das. Und wir stellen dir ganz kurze, prägnante Fragen und du kannst ganz kurz und prägnant aus dem Bauch heraus antworten.
Okay.
Bist du bereit?
Ja, ich hoffe, ja.
Wut oder Freude?
Wut.
Österreich oder USA?
Österreich.
Reden halten oder Texte schreiben?
Reden halten.
Hast du ein feministisches Vorbild?
Meine Mama.
Hast du ein Lieblingsbuch einer Frau?
Boah, viele.
Es ist schon die letzte Frage, also wenn du mehrere nennen magst, sehr gerne.
War das mit den Büchern, das ist immer ewig. Also Tupoka Oget mit ihren Büchern, sie hat jetzt inzwischen ein neues. Und jetzt du, Kübra Gümüşay. Sprache und Sein, welches noch? Ich lese relativ viel, aber immer wenn ich dann...
Geht mir auch so und ich habe einen Buch-Podcast. Wir fragen so,
Und dann, wenn man nämlich rausgeht aus der Tür, fällt einem alles ein.
Mhm. Ja. Du kannst uns auch gerne noch weitere Tipps, ja, schicken und dann stellen wir das rein.
Ja, gerne. Auf Instagram. Also wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, now it's the moment. Weil ihr bekommt da viele spannende Buchtipps von uns, aber auch von Amani Abusara.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Es war sehr, sehr spannend und besorgt euch auf alle Fälle das Buch, Ein Ort namens Wut. Wo kann man dich denn sonst noch finden? Gibt es irgendwie etwas, ein Instagram-Handle,
ja,
oder so?
Ja, Social Media, also LinkedIn, ganz neu und frisch, und Instagram und Facebook. Kein TikTok, kein Snapchat.
Haben wir auch nicht.
Sind wir auch zu alt.
Fühlen wir uns zu alt dafür. Bei den alten sozialen Medien angesiedelt.
Ja.
Aber wenn ihr das jetzt hört und wenn euch unser Podcast gefällt, worauf wir immer angewiesen sind oder worauf wir uns immer freuen, ist eine gute Bewertung. Bei Spotify. Bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter, überall, wo ihr Podcasts findet. Dann helft ihr nicht nur uns, sondern auch anderen Leuten, die unseren Podcast dann dadurch finden werden.
Genau. Wir packen alle Tipps und weiteren Infos in die Shownotes und danke euch fürs Zuhören und danke dir fürs Kommen.
Danke, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen.
Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.